Wir müssen im Winter irgendwelche Systeme haben, wo uns das Wasser, das dort zu viel ist, so lange speichern, dass es im Sommer in der Trockenheit, wo es zu wenig hat, noch Wasser hat. Also wir müssen das wie zeitlich überretten.
Da wird man auch das Möglichste machen, dass die Landwirtschaft hier auch kann, über Generationen betrieben wird. Wir sind ja nur kurz da eigentlich. Aber das soll auch weitergehen. Auch. Ja.
Notwendigkeit ist gegeben, dass man anders wirtschaftet, dass man naturnäher wirtschaftet, dass man vor allem jetzt in diesem speziellen Fall, und das ist ein zentraler Punkt, den Wasserkreislauf einfach pflegt, dass man Sorge trägt zu dem. Ich glaube, ohne Wasser lebt am Schluss einfach nichts.
Landwirtschaft, Klima, Wandel. Der Podcast vom Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden. Wie gelingt es den Bäuerinnen und Bauern, sich am Klimawandel anzupassen? Wie gestalten sie ihre Produktion klimafreundlich? Und was können wir als Konsumentin oder Konsument machen, wenn wir uns klimaverträglich ernähren wollen? Wir reden darüber und stellen vor, was heute schon zwischen Hof, Feld und Teller gemacht wird. Willkommen bei der dritten Episode vom Podcast «Landwirtschaft, Klima, Wandel». Ich bin der Silvio Lichti. Wenn wir ehrlich sind, Wasser, das ist doch für die allermeisten von uns beim Duschen, am Kochen oder sonst im Leben eine Selbstverständlichkeit. Es kommt halt einfach aus dem Hahn raus. Kaum einen Gedanken verschwenden wir daran, ob es vielleicht das wenn doch nicht mehr so selbstverständlich ist, Wasser im Überfluss zu haben. Dabei zeigt sich schon heute immer wieder mit dem Klimawandel, ist die Ressource Wasser auch bei uns unter Druck. Trockenheit auf Feldern und Alpen macht immer wieder Schlagzeilen. Es gibt regelmässig Gemeinden, die die Bevölkerung im Sommer dazu aufrufen, Wasser zu sparen, und die Gefahr von Waldbränden nimmt zu. Wasser und Strategien mit Wasserknappheit umzugehen, das beschäftigt uns in dieser Episode. Wir besuchen zum Beispiel einen Bauer, der sich im Bündner Oberland mit einem Wasserspeichersee für trockene Sommer wappnen will. Und dann reden wir mit einem absoluten Pionier, wenn es um das Thema Wassermanagement geht. Auf seinem Bauernhof im Kanton Luzern setzt er nämlich auf ein vielversprechendes System, das aus Australien kommt, bei uns aber noch wenig bekannt ist. Und dann reden wir mit einem Umweltingenieur, der sagt, die Zeit ist da zum Umdenken. Wenn wir wollen, bereit sein für noch längere Trockenperioden und auf der anderen Seite auch für Starkregen, so wie das der Bund mit dem Klimawandel erwartet, dann müssen wir unsere Landschaft fitter machen. Ihn hören wir dann später. Zuerst aber nehme ich euch mit zum Ursin Riedi. Er ist einer der 50 Klimabäuerinnen und Klimabauern, die beim Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft mitmachen. Sein Biohof hat er zu Morissen im Val Lumnezia. Themen wie Wasser, Gletscherschmelze und Trockenheit beschäftigen ihn. Über allem ist die Frage, wie kann ich den Hof auf das, was da noch kommt, vorbereiten? Zum besser gerüstet sein, wenn es künftig noch trockener wird, hat er im Sinn, Wasser in Zeiten, wo genug rum ist, zu speichern. Er plant nämlich einen See. Ich habe mir seine Idee erklären lassen und bin vorbeigegangen. Als ich an dem Frühlingstag auf Morissen fahre, hat es erst vor ein paar Tagen noch geschneit. Die gestiegenen Temperaturen haben aber schon einen grossen Teil vom Schnee weggeschmelzen lassen. Der Ursin Riedi steht auf seiner Wiese oberhalb vom Dorf. Das Gelände auf etwa 1600 Meter über dem Meer ist kupiert. Zuerst eher flach, dann wird es gegen den Hang zu immer steiler. Er läuft ein paar Schritte, dann bleibt er stehen. Neben ihm fließt ziemlich Wasser über die Wiese runter.
Das ist einerseits Quellwasser von unserer privaten Quelle hier und andererseits das Oberflächenwasser, das hier das ganze Jahr fließt.
Der Ursin Riedi schaut auf das Bächlein neben seinen Füßen und sagt:
Das ist schade, dass es abfließt, oder? Das sollte man hier können behalten.
900 mm Regen gibt es hier pro Jahr. Das ist im Vergleich zu anderen Regionen nicht extrem wenig, aber trotzdem über den ganzen Kanton geschaut unterdurchschnittlich. Immer wieder ist die Region von Trockenheit im Sommer betroffen. Auch wenn es jetzt nicht noch zu wenig Wasser aussieht, das kann sich hier auf dieser südexponierten Wiese im Sommer, wenn die Sonne im Tal vom Licht, dem Val Lumnezia vom Himmel runterbrennt, schnell ändern, weiss der Ursin Riedi aus Erfahrung.
Die Sonne scheint 90 Grad auf die Flächen drauf. Oder? Offenes Land, also wenig durchzogen mit Heckenbändern oder Waldrändern, das hat eine riesige Verdunstung. Das ist gewaltig, was hier an Wasser verdunstet.
Darum ist für ihn klar, das wertvolle Nass soll nicht mehr einfach hangabwärts wegfliessen. Frei nach dem Motto «Sparen in der Zeit, so hast du in der Not», soll jetzt etwas passieren. Der Ursin Riedi will das Wasser, das von oben kommt, fassen und eine oder je nachdem zwei künstliche Seen bauen. Für den grösseren bräuchte es einen Damm, der etwa 2 Meter hoch und etwa 75 Meter lang wäre. Aufgeschüttet zwischen zwei natürlichen Hügeln, die es auf der Wiese heute schon hat.
Mit dem Teich, den man anlegen will, probieren wir das aufzuhalten und Wasser in die trockenen Perioden vom Jahr zurückzuhalten können und dann auch dort zur Verfügung zu haben.
Haushälterisch umgehen und schauen, dass man möglichst lange etwas davon hat. Anders als sonst bei künstlicher Bewässerung wird das Wasser nicht hergeführt, sondern das Nass, das sowieso schon da ist, wird zurückgehalten. In der Fachsprache redet man dann von Wasserretention. Der Hang, der von früher auch noch Drainage, also Entwässerungsleitungen drin hat, die das Wasser zusätzlich noch schnell wegführen, der Hang soll quasi einen Puffer kriegen, damit das Wasser künftig langsamer weggeht als heute. Mit einem Teich, sagt der Ursin Riedi, wäre es auch möglich, Regenwasser, das im Sommer einmal kurz und vielleicht heftig kommt, aber dann auch schnell wieder verschwunden ist, zu speichern.
Es kann in der Woche, in der Juliwoche, 200 Liter dort oben regnen. Aber im August ist es dann trocken, weil das Wasser ist dann auch schon wieder fort. Und dort will man mit dem System entgegenwirken.
Etwa 2'500 Quadratmeter Fläche soll der Grösser von den beiden Teichen haben. Neben Wasser daraus raus zu brauchen für die Wiese, wenn es wieder sehr trocken wird, verspricht sich der Bauer noch weitere Vorteile. Auf der einen Seite mehr Kontrolle über das Wasser am Hang. Heute sind gewisse Teile vom Land manchmal so feucht, dass kein gescheites Gras für Tiere wächst. Der Teich soll darum helfen, die Feuchtigkeit im Griff zu haben und sie dort im Bereich vom See zu konzentrieren. Ihm sei aber auch noch etwas anderes wichtig, sagt er. Mit dem See will er eine Insel schaffen für Biodiversität, eine Heimat für Insekten soll es werden, die Gegend ökologisch aufwerten. Dann hofft er auch noch auf einen weiteren Effekt. Das Teichwasser, das verdunstet, soll das Klima in unmittelbarer Nähe vom See beeinflussen.
Die Verdunstung findet dann hier statt. Wenn das Wasser weg ist, findet die Verdunstung nicht hier statt. Also das heisst, auch obendrauf, es ist ein Restfeuchte rum, wo vielleicht einen Tau gibt über Nacht, wo ein bisschen Wasser zurückgibt, das vorher nicht zurückgegeben hat.
Neu ist die Idee im Stadium eines Projekts. Darum auch noch die offene Frage, ob es am Schluss eine oder zwei See geben soll. Die Finanzierung von fast 130'000 Franken, die steht noch nicht. Mit dem Ganzen betreten wir Neuland. So einen Rückhaltesee für die Landwirtschaft gibt es im Kanton noch nicht, seit der Ursin Riedi. Darum geht es ihm auch darum, zu schauen, ob die Ämter mitmachen, ob es mit den geltenden Vorschriften auch umsetzbar ist. Ein kritischer Punkt, den der Bericht zum Vorprojekt anspricht, ist der Vogelschutz. Mit der Bewässerung würde das Gras besser wachsen und könnte früher gemäht werden. Allerdings könnten dabei Nester von Vögeln, die dann noch am Brüten sind, zerstört werden. Da brauche ich sicher noch genauere Abklärungen. Zeigt sich unter dem Strich, es ist machbar und sinnvoll, dann wäre es das Richtige, wenn auch andere Bäuerinnen und Bauern, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die Idee kopieren, sagt Ursin Riedi. Nur so erreiche ich mir auch wirklich etwas.
Weil wenn es zu dem einzelnen Projekt bleibt, dann ist es auch wieder ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann ist keine Gegenwirkung zur Gletscherschmelze. Wenn es bei dem einen Projekt bleibt, das müssen wir verhundertfachen können, damit es auch Auswirkungen hat, klein klimatechnisch, aber auch wasserrückhaltetechnisch.
Seid's und lasst den Blick der Hang durch aufschweifen. Die Veränderungen vom Klima in den letzten Jahren, die spüre ich ja schon auch. Um längerfristig überleben zu können, müssen wir sich bewegen und der neuen Realität anpassen.
Da wird man auch das Möglichste machen, dass Landwirtschaft hier auch über Generationen betrieben wird. Wir sind ja nur kurz da eigentlich. Aber das soll auch weitergehen. Ja.
Der Ursin Riedi und seine Idee von einem Speichersee. Ansätze, wie man mit dem Wasser anders umgehen könnte und vielleicht auch sollte, gibt es ganz einen Haufen. Jemand, der das Thema schon sehr weit denkt und auch schon angepackt hat, lebt etwa 100 Kilometer Luftlinie weg von Morissen, nordwestlich vom Vierwaldstättersee im Kanton Luzern. Es ist der Markus Schwegler. Seit 2015 bauert er zusammen mit seiner Frau auf dem Katzhof im Dörfli Riechental. In Sachen Wassermanagement ist er ein schweizweiter Pionier. Er macht nämlich etwas, was es so in dieser Konsequenz im Land noch nicht gibt. Sein Hof liegt in einer hügeligen Landschaft. Schaut man von oben drauf ab, dann fallen einem geschwungene, organisch geformte Linien auf, die sich durch die Landschaft um den Bauernhof ziehen. Sie sind Teil vom grossen Wasserprojekt, das er 2021 angerissen hat. Es sind 30 bis 60 cm tiefe Gräben, die sich anpasst an die Topografie durchs Land ziehen. Das Ganze heisst Keyline Design. Keyline drum, weil sich die Gräben an der Hauptlinie vom Gelände orientieren. So Linie kennt jeder, der schon mal eine Wanderkarte studiert hat. Das Grabensystem, das soll helfen, dass das Regenwasser besser in den Boden verteilt wird und der Bauer auch länger etwas vom kostbaren Nass hat. Die Methode, die ist vor etwa 70 Jahren von einem australischen Ingenieur und Bauer entwickelt worden. Bei uns ist sie aber noch wenig bekannt. Die Gesamtkosten, die liegen bei etwa 170'000 Franken, hat er mir erzählt. Geld, das unter anderem auch von Stiftungen gekommen ist. Der Marco Schwegler hat vor kurzem an einer Tagung vor klimaneutraler Landwirtschaft Graubünden von seinem Projekt und seinen Erfahrungen erzählt. Ich habe mit ihm geredet und als allererstes hat es mich Wunder genommen, warum ihm das Thema Wasser auf dem Katzhof so wichtig ist.
Ja, es hat verschiedene Aspekte. Der eine ist schon in meiner Ausbildungszeit eigentlich gesehen. Also wir sind mit der Klasse 2014 und 2016 sind wir einmal auf Tunesien, einmal auf Ägypten eine Klassenreise gemacht und dort habe ich mal das erste Mal die Extrembeispiele eigentlich mit überkommen, also wirklich am Wüstenrand und wie sie um jedes Krümel Humus und Tröpfchen Wasser kämpfen. Das hat sicher mal einen ersten sehr grossen Eindruck hinterlassen. Und nachher halt in unserer Zeit von der Bewirtschaftung, vor allem im Gemüsebau, haben wir immer mehr gemerkt, also die heissen Sommer haben einfach zugenommen. Wir sind windexponiert auf unserer Lage, haben sandige Lehmböden, die schneller mal austrocknen durch die Umstände. Und Gemüsebau ist immer so, ist intensiv, ist eine Extremsituation in den Monaten Juni, Juli vor allem. Und gleichzeitig haben wir so ein Jahr wie 2021, wo es sehr, sehr viel geregnet hat, wo es alles verschlemmt hat, wo Wasser weggelaufen ist. Und das sind alles so Punkte, wo dann sehr konkret gewesen sind, wo mich dann immer mehr zum Studieren gebracht haben, was wollte ich denn überhaupt diesbezüglich machen. Und es ist dann auch so gesehen, dass die Grundidee für die ganze Sache eigentlich aus dem Gemüsebau heraus entstanden ist.
Also eben das heisst, Niederschläge, wo man sich quasi nicht darauf verlassen kann, wenn und wie oft und wie intensiv dass es kommen, also dass man da ein bisschen Ruhe reinbringt in dem Fall. Du setzt jetzt konkret auf das sogenannte Keyline-Design. Mittlerweile ziehen sich geschwungene Gräben um deinen Hof. Sie sollen das Regenwasser so lenken, dass es langsamer weggeht, dass es ja vor allem auch dort herfließt, was du brauchen kannst und brauchen willst. Das ist so das Grundprinzip. Aber ganz konkret, wie muss man sich das vorstellen, wenn man das nicht kennt?
Der erste wichtige Punkt ist Planung halt, oder? Also man nimmt wirklich eine Karte für, schaut Topografie an, die Höhenlinie und nachher kommt eigentlich der Gedanke, was will man mit dem Wasser machen. Also man tut dann ganz konkret mal mit der Topografie sehr theoretisch arbeiten. Und nachher gibt das im Endeffekt, kann man sagen, einfach geschwungene Linien auf einen Betrieb. Und die sind an der Topografie angelehnt, die sind nicht ganz hangparallel, weil wir wollen das Wasser ja auch leiten, von einem Ort zum anderen, wir wollen es auch zeitlich transferieren. Und das gibt ganz neue Landschaftsmuster. Also, wenn man sich jetzt ein bisschen versucht, Vogelperspektive vorzustellen, dann sind das halt statt viereckige Felder jetzt geschwungene, runde Felder. Abwechselnd, jetzt in unserem Fall auch noch mit Baum- und Strauchkulturen. Also, wir tun in diesen geschwungenen Linien noch einerseits den Graben ziehen, wo das Wasser fließt, und andererseits aber auch Gehölz pflanzen. Und das dient dann alles im Wasserkreislauf, aber wirklich bildlich gesehen kann man von geschwungenen Linien reden, von ganz neuen Mustern, die man in die Landschaft zeichnet, wo wir jetzt uns drinnen bewegen und bewirtschaften.
Jetzt warum so etwas? Man könnte auch sagen, ja gut, eine klassische Bewässerung geht es vielleicht auch.
Ja, zum Teil ist das auch noch nötig auch, aber die ganz klassische Bewässerung ist halt doch so, dass es immer mehr auch Richtung Intensivierung geht. Also mein Horrorbild ist immer das, wenn die grossen Wasserdüsen, die so 3-4 Meter in den Himmel aufspritzen, bei 30 Grad und Sonnenschein, keine Wolken am Himmel. Das ist so viel Wasserverlust, den man da produziert, wo man zum Teil sogar brache Flächen bewässert, nicht einmal bewachsene. Das ist jetzt ein bisschen ein Extrembeispiel. Der Punkt ist ja, dass wir eigentlich versuchen, mit den Gegebenheiten, die an Ort und Stelle herrschen, also die natürlichen Voraussetzungen zu schaffen. Und dort geht es natürlich dann einmal darum, das Wasser überhaupt können zu behalten. Aber dass man auch mit möglichst wenig externem Input arbeiten kann. Also wenig Ressourcen, wenig Infrastruktur, wenig Energieaufwand, also Strom oder sogar Dieselgeneratoren, die man zum Teil auch für Bewässerungen braucht, kilometerlänge Rohrleitungen und so weiter. Also das ist alles sehr viel Technik und sehr viel Ressourcen, die es auch braucht. Und das sind einfach Systeme, wo man versucht, das auch auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist so ein Ping-Pong-Effekt quasi. Also wenn wir so viele Ressourcen brauchen, hätte das wieder einen Einfluss auf die ganze klimatische Entwicklung, auch auf der ganzen Welt jetzt, um das Bild grösser zu zeichnen. Und ich denke, das sind Systeme, die man unbedingt wieder runterbrechen muss. Also dass man auch dort das Rad in die andere Richtung dreht. Und ich glaube, dass man mit möglichst wenig externem Energieinput mit dem Wasser kann schaffen, dass es eigentlich die Landschaft, die man drinnen ist, stärkt und damit eben auch die Lebensmittelproduktion.
Markus Schwegler, noch ist das Projekt nicht abgeschlossen. Also es fehlen noch gewisse Speicher, Teiche, die eigentlich auch geplant sind. Trotzdem, eben, die Gräben sind angelegt, es hat schon das ein oder andere Gewitter vielleicht gegeben, man hat schon geschafft damit. Was sind die Erfahrungen bis jetzt?
Ja, es ist bis jetzt so, dass wir eigentlich nach der Umsetzung von diesen Gräben zweimal so Regenereignisse hatten, wo man sehr gut gesehen hat, dass das Wasser in diesen Gräben fließt, wo es muss fließen, dass es dort steht, wo es muss stehen. Also wir haben sehr genau geschafft. Das ist einmal die erste Erkenntnis. Und die andere ist, dass gerade letztes Dezember, wo es sehr viel Niederschlag hat, um die 70 Liter, 80 Liter in zwei Tagen, ist sehr viel Wasser stehen geblieben, eigentlich in diesen ganzen Linien innen, also fast flächendeckend. Und das ist alles versickert im Boden. Und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass wir das Wasser entlang von diesen Linien versickern können. Damit füllen wir einfach Grundwasservorkommen, wir machen den Boden feiger machen, mit dem Wasser umzugehen auch. Und wir haben auch hier sehr direkten Nutzen davon, weil wir die eigene Quelle auch am Hof haben, wo wir wieder direkt auch Wasser speisen können. Also es ist sehr langfristig eben auch ganz ein wichtiger Punkt, dass wir eigentlich immer bei so Regenereignissen Wasser behalten können, auf unserem Hügel oben und versickern, anstatt dass es einfach wegfließt, im schlimmsten Fall noch Boden mitnimmt und dann ist es weg vom Hof.
Das Wassermanagementprojekt ist mittlerweile Teil von einem grösseren Projekt, wo auch die beiden Kantone Basel-Land und Luzern mit drin sind. Also auf Ebene Verwaltung ist das Thema auch angekommen. Wie wichtig ist das in deinen Augen?
Ist sehr, sehr wichtig. Was bis jetzt noch passiert ist, kann man sagen, das ist im Pionierbereich, das sind Pionierprojekte, alle die, die jetzt noch entstehen. Auch das Projekt Slowwater, das da angesprochen ist, das ist ein Pionierprojekt. Meine Hoffnung, und ich bin da sehr optimistisch, ist eigentlich, dass das in die Verwaltungen kommt, dass es in die Behörden kommt. Und dass all die Fragen, die dort aufgeworfen werden, eigentlich institutionalisiert werden. Also, dass ich jetzt als Bauer, wenn ich so etwas anfange, wirklich einen einfacheren Zugang habe zu diesen Ressourcen, zu diesen Netzwerken, zu diesen Fachleuten, auch zu finanziellen Mitteln. Ich glaube, das ist eine grosse Chance, dass dort etwas passiert. Und zwar nicht nur jetzt in einem isolierten Bereich, sondern dass es wirklich eine schweizweite Ausstrahlung hat. Vielleicht bis ins Direktzahlungssystem hinein Auswirkungen haben, wo man einfach wirklich sagen kann, da sind Instrumente rum, da ist Wissen rum, wo man nutzen kann, und zwar einfach.
Und wieso ist das wichtig, dass es auch rausgeht, dass es sich verbreitet?
Ich glaube, die Notwendigkeit ist gegeben, dass man anders wirtschaftet, dass man naturnacher wirtschaftet, dass man vor allem jetzt in diesem speziellen Fall, und das ist ein zentraler Punkt, der Wasserkreislauf, einfach pflegt, dass man Sorge trägt zu dem. Ich glaube, ohne Wasser lebt am Schluss einfach nichts. Also es wachsen keine Pflanzen mehr, kein Futter für Tiere, wir haben keine Lebensmittel für uns. Also das ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Und ich glaube, das ist Notwendigkeit von dem Ganzen hat sich gezeigt in den letzten Jahren. Und es akzentuiert sich immer mehr. Bei uns in der Schweiz ist es so, dass man im Durchschnitt kann sagen, ja, das ist mit allem noch einigermaßen handelbar, bei uns ist es noch nicht dringend, oder wie in Tunesien zum Beispiel, wo ich gesehen bin. Aber das wird kommen. Und die Erfahrung haben wir jetzt selbst mit nur 10 Jahren selber bewirtschaften noch schon gemacht.
Der Markus Schwegler. Wer schauen möchte, wie das auf seinem Hof aussieht, mit diesen Wassergräben, wir haben einen Link auf ein Video in der Episodenbeschreibung tun. Mehr Fokus auf das Wasser also. Das Thema, das dürfte, wenn die Temperaturen mit dem Klimawandel noch weiter steigen, also noch heißer werden. Wir haben jetzt zwei Beispiele gehört, mit dem See zu Morissen und den Keylines im Kanton Luzern, wie man sich auf die Zukunft einstellen könnte. Zwei Beispiele also aus der Landwirtschaft. Das Thema, das ist aber natürlich deutlich grösser und geht über die Landwirtschaft raus. Die Landschaft als Ganzes fitter machen, widerstandsfähiger gegen künftige Extremereignisse, da sehen die alle gefordert. Das sagt der Nils Werdenberg. Der Umweltingenieur und Biologe hat zusammen mit dem Andreas Wittmer eine Studie gemacht und dort rein propagieren die beiden das Konzept vom sogenannten Schwammland. Von Schwammstadt hat ja vielleicht die eine oder der andere auch schon etwas gehört. Einige Städte haben nämlich so Projekte am Laufen. Zürich, Genf oder auch Berlin und Wien. Alle haben das Ziel, mehr Wasser in der Stadt zu behalten und so klimafitter zu werden. Statt schnell durch die Kanalisation abführen, Regenwasser speichern und natürliche Wasserkreisläufe wieder in Gang bringen. Mehr Bäume, weniger Asphalt, mehr Versickerungsmöglichkeiten fürs Wasser sind da nur ein paar Möglichkeiten. Das Pendant ausserhalb der urbanen Zentren ist eben das Schwammland. Vereinfacht gesagt soll auch dort die Landschaft wieder saugfähiger werden, eben wenn ein Schwamm wieder in der Lage sein, Wasser aufzunehmen und zu speichern. Es brauche mehr ein Umdenken, findet Nils Werdenberg. Ich habe mit dem Umweltingenieur über seine Vision vom Schwammland geredet und dabei hat er mir auch erzählt, warum er meint, dass jetzt Zeit zum Handeln ist. Nils Werdenberg, Wasser, Trockenheit, Umgang mit Wasser, heute Umgang mit Wasser, morgen oder in Zukunft, immer mehr wird das zum Thema. Ist eigentlich der geflügelte Ausdruck von Schweiz als Wasserschloss von Europa, ist der, kann man den vergessen?
Nein, wir zählen noch von der Substanz. Und die ist ja noch da, wegen dem haben wir auch noch nicht so einen grossen Leidensdruck wie viele Nachbarländer. Aber die Zeichen mehren sich natürlich und auch die Prognosen zeigen uns, dass der Klimawandel wird verstärkt Wetterextrem bringen. Also vor allem auch lange Trockenphasen im Sommer und mehr Niederschläge im Winter, als wir vielleicht in der Landschaft können brauchen. In dem Sinn, dass es gibt Gefahren auf beiden Seiten. Also das ist dann wie zwei Seiten von einer Medaille. Einerseits Dürre, die sich verstärkt, und andererseits auch eben Starkniederschläge, Hochwassergefahr und so. Und beides ist eigentlich in der Landschaft, ist ein bisschen unsere Achillesferse, ist problematisch aus verschiedenen Gründen.
Ja. Eben, Sie sagen ja eigentlich, entscheidend beim Thema Klimawandel ist auch, wie wir in der Vergangenheit mit Gewässern, mit der Landschaft umgegangen sind, wie wir in Zukunft auch damit umgehen. Also beispielsweise, wie man mit dem Wald oder auch mit Landwirtschaftsböden umgegangen ist. Dass da ein Umdenken muss stattfinden. Wo ist denn grundsätzlich das Problem?
Wir sind nicht parat, es geht nicht nur um die Böden, aber das ist ein wichtiger Aspekt, weil puffernde Systeme sollten jetzt eigentlich können übernehmen für den Puffer von Eis und Schnee, der sicher wird wegfallen und für die zunehmende Saisonalität von Niederschlägen. Wir müssen im Winter irgendwelche Systeme haben, wo uns das Wasser, das dort zu viel ist, so lange speichern, dass es im Sommer in der Trockenheit, wo es zu wenig hat, noch Wasser hat. Also wir müssen das wie zeitlich überretten. Da hängen sicher Böden, ist ganz wichtig. Das Grundwasser ist ein Speicher, aber das muss sich wieder auffüllen, weil das braucht es Versickerung. Wir haben Wälder, die mit dem Wasser arbeiten, also das Wasser, das bei uns bleibt und nicht einfach ins Ausland abfließt, das kann bei uns arbeiten. Das schafft in dem Sinn, dass es für Verdunstung das Frühling gibt und dann ein angenehmes Mikroklima macht, dass es dann auch wieder gemässigt die Beregnung gibt, in dem Pflanzen das Wasser eben verdunsten. Die kleinen Wasserkreisläufe, um das geht es eigentlich, dass wir die wieder haben und dass wir Puffersysteme haben, wo in der Landschaft uns die Klimaanpassung eigentlich ermöglichen.
Ja, aber das heisst, also die Wasserkreisläufe, die kleinen eben Wald, wir haben Wald, wir haben auch Böden, wo ja gut sind. Also das klingt jetzt, als ob die Böden schlecht sind und dass eigentlich rund um uns herum die Situation nicht gut ist.
Ja, wir haben die Kompartimente schon noch, wir haben noch Boden, wir haben noch Wald, aber wir haben die auch recht umgebaut, auch die Gewässer natürlich, wir haben die Gewässer korrigiert. Sie sind auf unnatürliche Tiefe runter, die Sohlen gerutscht, wirken wie eine Entwässerung in der Landschaft. Die Wälder haben wir umgebaut mit vielen Fichtenmonokulturen, auch eben im Mittelland, wo das gar nicht heimisch war. Die können sehr schlecht mit Trockenheit umgehen und geben auch einen recht schlechten Wasserspeicher im Boden. Und wir haben in der Landwirtschaft haben wir sehr viel trainierte Flächen, wir haben verdichtete Böden, wir haben Kaliböden, die auch bei der Hitze ein Problem haben, dann überhaupt wieder Wasser aufzunehmen, wenn es dann mal regnet. So die ganzen Zusammenhänge zeigen uns eigentlich, dass der Umbau, wo unsere Vorfahren schon gemacht haben, von der Landschaft jetzt das Problem wird auf den Klimawandel hin.
Sie haben eine Studie gemacht, eigentlich eine Metastudie, haben zusammengetragen, was gibt's eigentlich alles, um eben beispielsweise das Land, zum am Land wieder die natürliche Speicherfähigkeit zurückzugeben. Sie reden von Schwammland, also ja, eigentlich, wie das Wort sagt, das Land soll wieder zum Schwamm werden und Wasser speichern. Wie, also was für Möglichkeiten gibt's da, wenn man zwei, drei erwähnt?
Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Wir haben das mal angeschaut für die Systeme, die wir in der Landschaft so kennen, die teilweise auch sehr unterschiedlich geregelt sind. Eben, das ist Wald, das ist das Gewässernetz und das ist das Kulturland. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Im Wald müsste man eben in dem Sinne einen ökologischen Waldumbau anstreben, sicher. Und auch die Entwässerung von diesen Waldböden stoppen. Da gibt es Massnahmen, die das sehr gut machen, Wiedervernässung. Denn im Kulturland könnte man so Sachen wie Keyline-Design oder ähnliche Sachen nutzen, aber man könnte schon viel früher ansetzen und einfach schauen, habe ich die richtige Bewirtschaftungsrichtung, durch die Erosion fördern, behalte ich das Wasser zurück, so Sachen. Zwischenkulturen sind ganz wichtig. Und im Gewässernetz ist es auch genau das Gleiche, denn wir müssen schauen, dass wir das Wasser nicht zu schnell ausser Landes fliessen, sondern wir müssen quasi wieder die natürlichen Hindernisse einbauen, die es ein bisschen darf auch ausufern, wo sie ein bisschen verweilen dürfen, weil das braucht Zeit zum Versickern, zum das Land rehydrieren.
Schauen wir eben gerade auf den Bereich Landwirtschaft, das Thema Wasser. Es trüllt immer mehr, kann man sagen. Wie wichtig wird das noch, wenn man so vielleicht in Zukunft schaut?
Das wird wahrscheinlich sehr wichtig. Das wird vielleicht eben eine Schlüsseltechnologie sein. Wer kann wie gut mit dem Wasser umgehen? Weil eben den Hahn kann man selber nicht beliebig aufmachen und zumachen, sondern man muss mit dem umgehen, was geht. Und unsere Spielebene ist eigentlich die Landschaft. Das ist unsere grösste Verbündete, aber sie könnte auch zu unserer grossen Achillesferse werden, wenn wir eben zu viel von dieser Substanz verlieren, die können speichern. Das Lebenselixier Wasser, um das geht es eigentlich, oder? Wo man für alles braucht.
Eben das Wasser speichern, jetzt beispielsweise aus bäuerlicher Sicht für sich, für die Kultur, zum Bewässern, aber auch Wasser im Boden haben als eigentlich Beitrag zum Klimaschutz. Jetzt, wenn ein Bauer, eine Bäuerin, ja, sich mit dem Thema schon befasst und vor der Frage steht, ja, so ein Projekt umsetzen, das kostet Zeit, das kostet Geld, aber trotzdem eben jemand, der vielleicht schon sich Gedanken gemacht hat, aber noch zögert. Was sagen Sie dem?
Ja, es ist sicher verständlich, dass bei so vielen Regulationen und auch immer wieder ändernden Regulatorien die Landwirte vielleicht jetzt nicht Lust haben, auf irgendwas Neues anzuspringen. Aber man kann sagen, das ist eigentlich, viele von diesen Techniken sind eigentlich alt hergebracht. Also es ist auch ein Stück weit zurück zu den Wurzeln, wie man früher noch traditionell auch bewässert hat, wie man geschaut hat zum Boden. Und es geht ja um ihr Kapital. Also ich denke, die Landwirte sind Pioniere und werden Pioniere sein von so einer Umstellung, weil sie zuerst und am meisten Leidensdruck werden haben, wenn man so weitermacht.
Nils Werdenberg, Sie sagen aber eben alle Bereiche, nicht nur die Landwirtschaft, Forst, Gewässer, eigentlich überall muss etwas passieren und Sie sagen auch, es muss jetzt passieren, das Zeitfenster schließt sich. Was meinen Sie damit?
Wir wissen nicht, wenn es sich schließt, aber man geht davon aus, dass für natürliche Klimaadaption, also mit dem Ökosystem, dass dort eine gewisse Gesundheit und eine gewisse Substanz muss da sein. Bei den Gewässerökosystemen im Wald und auch im Boden der Kulturlandschaft. Und man weiss, dass man die Systeme sehr geschwächt hat. Und man weiss, dass es so etwas gibt wie Schlüsselressourcen. Also eben, wenn der Boden wegerodiert ist, dann kommt der so schnell nicht mehr. Das bildet sich viel zu langsam. Und so gibt es gewisse Sachen, wo man von der Substanz kann zehren, aber dann irgendwann ist dann aber auch eben das fehlt dir für die Umsetzung von so Klimaanpassungen. Im Moment können wir das noch relativ günstig machen und relativ rasch mit einem grossen Effekt. Und je länger wir zuwarten, desto schwieriger wird das. Also das Zeitfenster in dem Sinn für eine vernünftige Handlung, das wird zugehen.
Sagt also der Biologe und Umweltingenieur Nils Werdenberg. Mögliche Lösungen, die liegen also auf dem Tisch. Wir haben es am Anfang gesagt, heute ist Wasser für die meisten von uns eine Selbstverständlichkeit, aber es lohnt sich, um darüber nachzudenken, wie wir mit dieser wertvollen Ressource umgehen. Das haben Geschichten in dem Podcast gezeigt. Nicht, dass der Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, recht behaltet. Er soll nämlich einmal gesagt haben, erst wenn der Brunnen trocken ist, erkennen wir den Wert vom Wasser. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was rund ums Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden sonst noch läuft, dann abonniert den Podcast. Wir sind auch auf Instagram unter Klimabauern und auch im Netz www.klimabauern.ch. Ich bin der Silvio Liechti. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.